Ja, wir sind mitten in der Predigtserie Der gekreuzigte König. Und heute haben wir als Predigttext bereits gehört Lukas 23, die Verse 32 bis und mit 49. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie dieser König Jesus nach Jerusalem einzog. Und nun ist dieser König am Kreuz. Als Jesus, der Sohn von Gott, gekreuzigt wurde, wurden mit ihm zwei Verbrecher ebenfalls hingerichtet. Einer zu seiner Linken, der andere zu seiner Rechten. Und viele Menschen waren da, haben dieses Schauspiel zugeschaut. Sie haben sich das nicht entgehen lassen. Sie verhöhnten diejenigen, die da am Kreuz hingen. Doch plötzlich, da kommt ein Schrei, ein Ausruf von demjenigen, der ganz links war. Nicht zu seinen Henkern, die da waren, nein, er richtete seine Worte an denjenigen, der in der Mitte hängt, an Jesus. Und er sagt zu ihm, in Vers 39 lesen wir davon, bist du nicht der Christus? So hilf dir selbst und hilf uns. Ich kann mir gut vorstellen, dass all jene, die da ringsum waren, sofort still waren. Gespannt waren auf die Antwort, die jetzt kommt von Jesus, der in der Mitte hing. Was sagt er wohl? Wir können ganz erstaunt sein. Die Antwort kommt nämlich nicht von demjenigen, der in der Mitte ist. Nein. Sie kommt von demjenigen, der ganz rechts außen hängt. Die Bibel nennt uns leider keinen Namen von diesen Verbrechen. Und ich möchte denjenigen, der ganz rechts außen hängt, heute Vitus nennen für die Predigt. Vitus von Vita Leben. Vitus, er bewegt ganz langsam seinen Kopf zu Jesus hin. Und er entdeckt dort ein Schild, das über Jesus am Kreuz angebracht worden ist. Wir haben es bereits gehört, in drei Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, steht dort der König der Juden. Das jüdische Volk, sie haben gesagt, nein, wir wollen keinen König, wir brauchen diesen nicht. Er hat zwar selbst gesagt, er sei der König von uns, aber das stimmt nicht. Wir wollen keinen König. Und auch die Römer, nein, sie konnten keinen König gebrauchen wie Jesus, der da Unruhe stiftet im Volk. Nein. Darum waren sie ganz froh, war dieses Schild, König der Juden, über einem Gekreuzigten. Ein gekreuzigter König, ja, der kann nichts mehr ausrichten. Sie versprachen sich Ruhe davon. Ergeht es uns in unserem Leben manchmal nicht auch so, dass wir keinen König wollen? Wer will schon jemand, der über einem herrscht, der sagt, was wir zu tun und zu lassen haben? Unser Herz, ach, das wünscht sich doch so schön, dass unser Ego frei walten kann, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Welcher Teenager wünscht sich das nicht, mal Freiheit von seinen Eltern zu haben, endlich erwachsen zu sein und uns selber zu bestimmen? Freiheit mit allen Vor- und Nachteilen bringt es aber auch mit sich, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für das, was wir tun. Vitus selbst, der da am Kreuz hängt, er hat sich für ein weltliches Leben entschieden. So ganz nach dem Motto, der Stärkere gewinnt und überlebt. Wir wissen nichts über sein Leben eigentlich. Nur das eine, dass er bereit war, Gesetze zu brechen für sein Leben, damit er leben konnte. Und ich kann mir gut vorstellen, er hätte sich sehr gefreut über noch mehr Freiheit in seinem Leben. Als er da am Kreuz hängt, sinnt er über sein Leben nach. Und er kommt zum Schluss. Ja, wir sind mit Recht gekreuzigt worden. Wir bekommen das, was unsere Taten verdienen. Was für eine unglaubliche Aussage, wenn man auf sein Leben zurückblickt und so etwas sagen muss. Aber es beeindruckt mich auch, dass dieser Mann den Mut hat zu sagen, ja, ich bin schuldig und ich verdiene nach dem Gesetz diese Bestrafung. Kennen wir das heute noch? Menschen, die dazu stehen, zu diesen Taten, die sie tun. Bei uns in der Gesellschaft, da ist es doch schon üblich geworden, dass man selbst die schlimmsten Sünden einfach so runterspielt und nicht mehr dazu steht, zu seinen Fehlern. Man sagt, ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja nur das ein bisschen. Oder man sagt, ja, es geschah halt einfach so. Es kam irgendwie dazu und ja, ist halt. Oder noch einfacher, ja, der andere ist es gewesen. So meint zum Beispiel ein Ehebrecher, und der sagt, ja, weißt du, mein Ehepartner, er versteht mich nicht. Ich habe Sehnsüchte, Wünsche und ich habe ihm das sogar schon mitgeteilt. Aber er reagiert nicht darauf, er erfüllt mir diese Wünsche nicht. So muss ich halt das irgendwie außerhalb der Ehe suchen. Der Betrüger erklärt, weißt du, die Gesetze, die zwingen mich dazu, dass ich betrüge. Wenn diese Gesetze nicht wären, ja, dann könnte ich endlich mal viel Geld verdienen. Ich muss ja betrügen. Oder die Streitenden entschuldigen sich und sagen, ja, der andere hat angefangen. Weißt du, er hat immer so blöd getan und da muss ich ja zurückgeben. Ja, wir kennen das von unseren Kindern. Wir kennen das aber auch von den Erwachsenen genauso. Oder beim Dieb, da sagen wir, ja, er muss stehlen, er ist halt kleptomanisch veranlagt. Er ist einfach so. Wir müssen das akzeptieren. Darum finde ich es sehr stark, wenn ein Verbrecher hinsteht und sich klar zu seinen Taten bekennt. Ich meine nicht, dass diese Taten dann einfach in Ordnung sind und es keine Strafe braucht. Nein, es ist absolut richtig, wenn irgendwelche Serienmörder, wie zum Beispiel Tony Lynn Sells, der in den USA nach eigenen Angaben über 50 Menschen umgebracht hat, verurteilt wird. Das ist richtig, ja. Wir müssen die Verantwortung tragen für unseren Handeln. Denn unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich auszog von meinen Eltern und 6 Monate alleine zu Hause, ein eigenes Zuhause hatte. Ich musste selbst den Haushalt machen und so weiter. Und ich ging einkaufen. Ich hatte auf meiner Einkaufsliste ein ganz wichtiger Punkt, Toilettenpapier. Aber ich sagte dann, nein, ich habe ja sicher noch, brauche ich jetzt nicht einzukaufen. Ich hatte den Wagen, war so schon voll und Toilettenpapier ist ja, sind immer große Packungen. Dachte ich, ich kaufe das nächste Mal ein. Ich kam nach Hause, ja, musste natürlich dann aufs WC. Das letzte Blatt. Und man merkte, oh, es wäre doch gut gewesen, etwas einzukaufen. Das ist vielleicht ein lustiges Beispiel, ein Beispiel, das nur mich betrifft, die Konsequenzen. Aber wie oft treffen doch unsere Entscheidungen, unsere ganze Familie, unsere Verwandtschaft, unsere Nachbarn, oder unsere Arbeitskollegen. Unser Handeln hat Konsequenzen. Und so kam auch Vitus am Kreuz zum Schluss. Die Strafe ist gerechtfertigt wegen meinem Handeln. Es ist der Lohn, die Konsequenz davon. Und auch selbst all die guten Taten, die er vielleicht auch in seinem Leben getan hat, konnten diese Strafe nicht mildern. Und auch die Bibel lehrt uns das, dass all unsere guten Taten, unser sündhaftes Handeln, ob es bewusst oder unbewusst geschieht, nicht einfach wieder gut machen können. Wir können von uns aus Sünde nicht ungeschehen machen. Es hat Konsequenzen. Römer 6, 23 beschreibt diese Konsequenzen. Dort lesen wir, dass es heißt, dass der Lohn dafür der ewige Tod ist. Der ewige Tod, das ist dieser Zustand, der nach dem Leben eintritt. Und das heißt, getrennt sein von dem Frieden und von der Liebe Gottes. Eines Tages traten all diese Sünden, die Vitus tat, ans Licht. Und er wurde verurteilt. Und auch wenn bei vielen Menschen heute die Sünden vielleicht noch nicht offensichtlich sind, nicht bekannt sind und die eigentliche Strafe noch nicht gekommen ist, so merken bereits viele Menschen jetzt schon in ihrem Leben die Folgen der Sünde. Sie haben zum Beispiel Gewissensängste. Sie können nicht rasten, kommen nicht zur Ruhe, weil sie Tag und Nacht dem nachdenken, darüber nachsinnen, über ihr Handeln. Oder sie merken das auch in ihrem Körper, wie es ständig Sehnsucht nach irgendetwas ist. Und sie nehmen das, was sie haben, um es zu stillen. Diese Selbstzerstörungen, sie sind ein kleiner Vorgeschmack auf diese Zukunft, die kommen wird. Wenn wir nicht den Frieden von Jesus annehmen. Jeder kennt im kleinen oder im großen Maß seine eigenen Ticks, seine Macken. Und wenn wir die Welt betrachten, dann stellen wir fest, dass es in der Familie oder auch weltweit in den Zeitungen lesen wir davon, es so viele schlimme Dinge gibt und dass es eigentlich keinen perfekten Ort auf dieser Erde gibt, der nicht von diesem Zerfall, von dieser Zerstörung geprägt ist. Und so stellen wir fest, ja, auch du und auch ich, wir sind geprägt davon. So müssen wir auch bekennen, wie Vitus. Wir sind zu Recht von Gott getrennte Menschen. Ja, schuldhafte Sünder. Wir verdienen, was unsere Taten verdienen. Denn wir haben viel Unrecht getan. Wir waren Gott ungehorsam. Und dann kommt ein weiterer Satz von diesem Gekreuzigten. Vers 41, da heißt es, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Was für eine unglaubliche Erkenntnis, die der Geist Gottes ihm da schenkt am Kreuz. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Er erkennt dabei etwas ganz Zentrales über Jesus. Jesus hängt unschuldig am Kreuz. Ein unfehlbarer König, und doch ist er gerichtet. In den USA gab es 1989 einen ganz speziellen Fall. Carlos de Lunas wurde in Texas zum Tode verurteilt durch die Giftspritze. Und diese wurde auch vollzogen. Man hat ihn dann interviewt, bevor er dann starb. Und er hat gesagt, vielleicht kommt eines Tages die Wahrheit ans Licht. Ich hoffe es. Denn wenn ich hierfür hingerichtet werde, so ist das nicht richtig. Einige Jahre später hat man festgestellt, er war unschuldig. Was für eine Tragödie, wenn nach dem Tod festgestellt wird, da ist Unrecht geschehen. Und so erging es auch dem Henker von Jesus, einem römischen Offizier, der da stand. Er hatte die Oberaufsicht über diese Kreuzigung. Und schon viele Male hatte er beobachtet, wie Verbrecher am Kreuz hingen und um den Tod, um ihr Leben rangen. Doch diese Hinrichtung war anders. Nachdem Jesus seinen letzten Atemzug ausgestoßen hatte, stellte er, wie auch Vitus, der am Kreuz hing, fest, ja, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Wir lesen das Vers 47. Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Mit anderen Worten, ja, dieser Jesus war unschuldig und er hätte eigentlich nicht hingerichtet werden sollen. Bei Jesus ist es noch viel verrückter. Denn seine Unschuld wurde schon seit seinem ganzen Prozess immer und immer wieder bekundet. So sagt der Statthalter Pilatus ganz öffentlich, ich finde keine Schuld an diesem Jesus. Und er schickt ihn zu Herodes Antipas, dem Herrscher über Galiläa damals. Und auch dieser kommt zum Schluss, nachdem er ihn befragt hat, dieser Jesus ist unschuldig. Ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll. Und er schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Und trotzdem, dass immer und immer wieder diese Unschuld bekundet wurde, wurde der Prozess weitergeführt. Bis zur Hinrichtung. Es wurde nicht unterbrochen und gesagt, stopp, er ist unschuldig. Was für ein verrückter Justizirrtum, der hier geschieht. Und jeder denkende Mensch, der noch irgendeinen Sinn für Gerechtigkeit hat, der muss doch bei diesem Anblick des gekreuzigten Jesus sich fragen, warum in aller Welt hängt dann dieser Jesus so unschuldig am Kreuz? Die Antwort ist, Gott wollte das so. Gott wollte das so. Denn nur so konnte Jesus Christus seinen Auftrag wahrnehmen. Denn er wurde von Gott, dem Vater, in diese Welt gesandt, um genau zu sterben am Kreuz. Sündlos nämlich. Um den Lohn zu bezahlen für all die Menschen, die er retten wollte. Gott sandte Jesus für meine Verbrechen. Und Jesus starb an der Stelle von mir. Mit dieser Botschaft am Kreuz ist es so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist diese Tat etwas Unsinniges. Für uns aber, die wir glauben und errettet werden, ist sie der Inbegriff der Kraft Gottes. Als Menschen können wir Gottes Plan nicht stoppen. Er führt diese Wege und vollendet so Schritt für Schritt seinen Heilsplan. Davon zeugt auch eine Aussage aus dem Alten Testament, die ich hier gerne vorlesen möchte. Jesaja 53, Vers 5. Da heißt es, aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden heil sind. Das Alte Testament zeugte davon, von dieser Tat, die da geschah. Und bis heute sind viele, viele Menschen beeindruckt von dieser Tat, wenn sie begreifen, was Jesus Christus am Kreuz für sie persönlich getan hat. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Jesus Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Lasst mich heute das sehr klar und deutlich ausdrücken, damit mich niemand missversteht. Keiner von uns ist von dieser unendlichen Barmherzigkeit von Jesus ausgeschlossen. Sie gilt jedem. Egal, wie groß die Missetaten auch sein mögen. Vielleicht denkst du, ich bin doch ein so schlechter Sünder. Ich habe so viele Dinge getan. Gott kann mir das nie vergeben. Doch, er kann es. Und er will es auch. Wie schön ist diese Botschaft. Bekennen wir also auch heute, ja, Jesus wurde unschuldig gekreuzigt und hingerichtet. Er nahm unsere Schuld auf sich und starb an der Stelle von uns. Wenn wir so das Geschehen am Kreuz betrachten, so stellen wir fest, dass es zwei verschiedene Reaktionen gab darauf. Zum einen gab es die Menschen, die Jesus ablehnten und davonliefen. Sie haben all diese Taten und diese Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Und doch war dieser Tod am Kreuz für sie eine Enttäuschung. Mit ihm starb auch all ihre Hoffnungen, die sie in ihn gelegt hatten. Sie kehrten um und gingen wieder in die Stadt zurück. Es war ein spannendes Ereignis, das viel Gesprächsstoff lieferte für die nächsten Wochen, aber mehr war es für sie nicht. Dann gab es eine zweite Gruppe. Jene, die in dieser Art und Weise, wie Jesus starb und durch all seine Wundertaten erkannten, dass Jesus ein ganz besonderer Mensch war. Zu ihnen gehört auch unser Vitus am Kreuz. Als Gekreuzigter, der da hing, hatte er nichts mehr zu sagen. Sein Urteil war über ihn bereits gesprochen worden. Und doch hatte er einen letzten Wunsch. Und diesen letzten Wunsch richtete er an Jesus, an diesen sterbenden Jesus am Kreuz. Und er sagt, wir lesen in Vers 42, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es ist sehr bedauerlich, dass Vitus sich erst kurz vor seinem Tod diesem Jesus zuwendet. Er hat wohl schon einiges von Jesus gehört, aber er wurde noch kein Jünger, kein Schüler von Jesus. Schade, dass er jetzt keine Zeit mehr hat, sich für Jesus einzusetzen in dieser Welt. Etwas zu bewegen für Jesus. Viele von uns haben ja noch einige Lebensjahre vor sich. Wir kennen Jesus und wir können uns fragen, was kann ich tun? Wie kann ich diese Zeit sinnvoll nutzen? Jesus lehrte uns zum Beispiel, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Ja, Jesus selbst am Kreuz hatte unendlich viel Liebe noch für seine Mitmenschen. Unglaublich. So hat er zum Beispiel sich eben um diesen Wunsch von Vitus gekümmert. Oder er sorgte sogar dafür, dass jemand sich um seine Mutter kümmert. Stellen wir uns das vor, er ist am Kreuz, er leidet, er ist dem Tod nahe. Und er kümmert sich dennoch um andere Menschen. Er betet um Vergebung für seine Henker. Was ist das für eine Liebe? Es ist eine Liebe, die sich aufopfert für andere. Jesus selbst sagt, der größte Ausdruck der Liebe ist, wenn wir unser Leben für unsere Freunde hingeben. Das heißt, dass wir unser Bestmögliches tun für unsere Mitmenschen. Doch wir scheitern doch schon oft viel früher. Das fängt bei uns damit an, dass wir einander begegnen. Bei der Auswahl der Gesprächspartner. Vielleicht denken wir, ah nein, der kommt schon wieder. Man ist im nächsten Gang und läuft weiter. Oder wenn wir schon nun Menschen ansehen, kommt uns ein Katalog von Dingen, die dieser Mensch mir angetan hat. Wie er ist. Es ist aber nicht die Sicht, die Gott über diesen Menschen hat. Es sind nur zwei Beispiele über liebevolles Denken. Wir könnten auch über liebevolles Reden sprechen oder über liebevolles Handeln, was das heißt in unserem Leben. An dieser Stelle ist mir aber ganz wichtig zu sagen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist er es, der uns auch dazu die Kraft schenkt. Viele scheinen das zu vergessen und sie versuchen krampfhaft lieb zu sein. Wie mühsam ist das? Das geht nicht, es überfordert uns schlicht. Lass mich eines sagen, die Liebe, die Gott von uns fordert, ist ein Geschenk von Gott selbst. Ich sage es noch einmal, die Liebe, die Gott von uns fordert, ist ein Geschenk von Gott an uns. Und dafür können wir immer und immer wieder beten, dass er uns das schenkt, dass er uns zeigt, wie wir dieser Liebe Ausdruck geben können im Alltag. Die Geschichte dieser Errettung des sterbenden Verbrechers Vitus am Kreuz, sie ist ein eindrückliches Beispiel von der Macht von Jesus Christus, dem König der Könige. Er zeigt auch, dass er bereit ist, ausnahmslos alle aufzunehmen, die zu ihm kommen. Selbst auch diese Serienmörder. Das mag uns jetzt vielleicht im ersten Moment im Hals stecken bleiben. Aber wenn jemand in der Hinrichtungsstätte sagt, ich bekenne meine Sünden vor Jesus und es tut mir leid, ich bereue diese Taten und ich will Jesus Christus aufnehmen und er soll mein Herr werden, so gilt auch dieses königliche Versprechen, das wir hier lesen, in Vers 43, auch diesem Menschen. Auch zu diesem Menschen sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sehen wir diese Größe, dieser Liebe, dieser vergebenden Liebe? Am Kreuz, da hat sich dieses Wunder dieser Errettung ereignet. Auch wir haben nun von diesem gewaltigen Ereignis gehört, von diesem Angebot der Vergebung, die Jesus Christus uns, Ihnen, dir und mir anbietet. Nun stellt sich die Frage, wie reagierst du auf dieses Geschehen von Karfreitag? Willst du ein Leben hier auf Erden mit uns dann in Ewigkeit bei Gott haben, so wie Vitus dieses ewige Leben ergriffen hat, kurz vor seinem leiblichen Tod? Oder drehst du Jesus einfach die kalte Schulter zu und gehst heute mit unverändertem, schwerbelastetem Herzen zu dieser Türe raus, nach Hause? Mein größter Wunsch ist es, dass jeder, der hier ist, heute im Saal ist, dass jeder, der online zuschaut und das hört, begreift, was das heißt, dass Jesus für ihn gestorben ist, die Sünden am Kreuz getragen hat und somit den Weg freigemacht hat in das Himmelreich. Und wir dürfen eines Tages, wenn wir das annehmen, bei unserem König sein. Nun stellt sich die Frage, willst du diesen Weg mit Jesus gehen? So können wir auch wie Vitus bitten, o großer König, Herr Jesus Christus, gedenke an mich. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir treu dienen und eines Tages mit dir im Paradiese sein. Zusammenfassend können wir sagen, was dieser Übeltäter Vitus hier erkannt hat, ist unglaublich. Es ist die Botschaft, die Gott für jeden bereithält. Wir sind Sünder, das hat er auch erkannt. Doch Jesus starb ohne Schuld am Kreuz. Und es hat mit mir zu tun. Wie reagierst du darauf? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir, vor dem Kreuz und sehen dieses Ereignis. Wir lesen davon. Herr, es ist bewegend zu sehen, was du getan hast, dass du dich hingegeben hast, von ganzem Herzen, aus Liebe. Hab Dank dafür, dass du das getan hast, dass du den Himmel verlassen hast, zu uns auf die Erde gekommen bist, gestorben am Kreuz, damit wir unsere Schuld, unsere Sünden auf dich legen können und diese Vergebung annehmen. Herr Jesus, ich bitte dich aber auch, dass du jedem Einzelnen hilfst, das zu erkennen. Schenk diese Erkenntnis vielen, vielen Menschen. Und schenk auch uns immer wieder neu den Mut, zu dir zu kommen und um Vergebung zu bitten. Ja, Herr, wir wünschen uns, dass wir bei dir sein dürfen in Ewigkeit. Dir sei Lob und Ehre. Amen.